Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 Kompakt.
In der Schweiz. Jetzt geht es um Einzelheiten, die sich schon jetzt regeln lassen. Denn das hehre Ziel Frieden, das scheint ja noch weit weg zu sein. Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann ist nach Birkenstock gereist und beobachtet das Treffen. Die Tücke steckt bekanntlich im Detail. Um welche Tücken geht es denn genau?
Die große Konstruktion der Konferenz ist das, was ein Problem ist natürlich, was aber auch so angelegt ist, dass eben möglichst viele Länder teilnehmen sollen, dass dadurch aber natürlich auch viele Sichtweisen auf den russischen Krieg in der Ukraine mit hineinkommen. Auch solche Sichtweisen, die nicht unbedingt der Ukraine entsprechen. Und trotzdem eine gemeinsame Sprache zu finden, trotzdem über einen möglichen Frieden zu sprechen. Und Sie haben es schon gesagt, es geht ja dann auch um die Abschlusserklärung. Das ist die Aufgabe, die hier versucht wird zu meistern. Was gelungen ist, ist zumindest relativ viele Länder hierher zu bekommen. Es sind ja 90 direkt vertreten, noch zwei als Beobachter vertreten, auch Länder des sogenannten globalen Südens.
Sind denn Einzelheiten inzwischen bekannt, wo es geknackt hat vorher, wo es nicht so einfach war und wo man sich jetzt doch verständigt hat?
Die ukrainische Seite möchte natürlich, dass ihre Friedensformel, sogenannte, möglichst umfänglich sich wiederfindet hier. Da sind aber eben Punkte drin, die nicht von allen unterstützt werden. Die Punkte, dass sich Russland vollständig aus dem international anerkannten Staatsgebiet der Ukraine zurückziehen muss, dass Russland Reparationen zahlen muss, dass es auch Verfahren gibt wegen Kriegsverbrechen, auch gegen die russische Staatsspitze. Das alles hätten die Ukrainer natürlich gerne, dass die Welt das unterstützt. Das ist aber nicht der Fall und das ist deswegen auch hier weitgehend ausgeklammert worden, zumindest in der öffentlichen Kommunikation und bei den gestrigen Statements, bei den Verlautbarungen der Gäste hat man schon gesehen, dass es sehr unterschiedliche Standpunkte gibt. Es gab auch Kritik daran, dass Russland nicht mit eingeladen ist. Es wurde deutlich gemacht, ohne Russland gibt es keinen Frieden, von einigen deutlich gemacht, zum Beispiel der Vertreter Saudi-Arabiens, der Außenminister hat es so gesagt, auch der Vertreter der Türkei. Also da merkt man schon, was ja natürlich auch, die Ukraine hat es ja so gesagt, sie will hier alle haben, die Frieden wollen und die können dann auch hier natürlich ihre Position vertreten und man versucht eben das zu vereinbaren, was möglich ist.
Jetzt haben Sie es gesagt, Russland ist nicht dabei. Ohne Russland auf der anderen Seite kann es ja gar keinen Frieden geben, weil das der Aggressor ist. Werden diese russischen Interessen trotzdem irgendwie berücksichtigt oder bekommen wir am Ende eine Liste mit Maximalforderungen der überfallenen Ukraine?
Also die Forderungen der Ukraine, die natürlich, man kann sie als Maximalforderungen bezeichnen, sie basieren natürlich auf dem internationalen Recht, die werden hier nicht eins zu eins wiedergegeben, auf keinen Fall, auch nicht in der Abschlusserklärung, auch wenn sie noch nicht in ihrer letzten Version veröffentlicht wurde, auch wenn noch nicht klar ist, ob wirklich dann alle unterschreiben. Man sieht schon, also in dieser Erklärung zumindest, wie sie bisher kommuniziert wurde, steht auch nicht mal drin, dass Russland eindeutig drin, dass Russland der Aggressor ist, wird nicht so bezeichnet. Klar, es wird steht drin, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, das schon. Aber es ist hier schon der Versuch, auszuloten, wie denn ein Angebot oder aussehen kann für einen Frieden. Also das ist jetzt hier kein Wunschkonzert der Ukraine, kann es auch nicht sein von der Konstruktion der Konferenz her. Aber diese Dinge, die Putin im Vorfeld geäußert hat, die ja wirklich russische absolute Maximalforderungen waren, dass die Ukraine Gebiete sofort aufgibt, auch Gebiete, die Russland nie besetzt hatte, dass die Ukraine demilitarisiert wird. Diese Dinge, mit denen Putin ja auch diese Konferenz hier mit stören wollte, also torpedieren wollte, die hätten keine Rolle gespielt bei den Diskussionen, sagt zumindest der ukrainische Außenminister, weil das in der Form klar ist, dass das nicht akzeptabel ist.
Deutschland ist durch den Bundeskanzler, also Olaf Scholz, vertreten. Welche Rolle spielt das? Welche Rolle spielt er denn eigentlich in Birkenstock?
Ich habe nicht den Eindruck, dass er hier die wesentliche Rolle spielt. Er ist gestern am späteren Nachmittag gekommen. Er ist auch bereits wieder abgereist, wird jetzt natürlich vertreten. Sicher, er hat gesagt, Deutschland steht für einen gerechten Frieden. Das Engagement der westlichen Länder, die sowieso an der Seite der Ukraine stehen, ist auch ja nicht das Zentrale hier, sondern der Versuch, die Länder mit ins Boot zu holen. Und auch die, die eben zu beiden Seiten gute Beziehungen haben, die dann auch für eine Vermittlung in Frage kommen. Zum Beispiel Saudi-Arabien bringt sich ja selber ins Spiel. Die Türkei wäre auch ein Kandidat, dass die eben mit ins Boot geholt werden. Das ist hier das Wichtige.
Zeichnet sich denn ab, dass sich die Teilnehmerländer am Ende wirklich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können?
Nach der Aussage des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba gerade ist der Prozess der Abstimmung noch im Gang. Also es gibt eine Version, wo er gesagt hat, die Ukraine würde da jetzt auch nicht mehr akzeptieren, dass das noch aufgeweicht wird. Und er hat es dann so dargestellt, dass wer sich beteiligen kann, sich beteiligen soll. Das heißt dann aber auch, dass es noch nicht klar ist, dass es wirklich eine gemeinsame Abschlusserklärung aller Teilnehmer wird. Das ist das eine. Das andere, was natürlich auch wichtig ist, gibt es eine Nachfolgekonferenz, die soll es geben und bei der soll, so sagt Kuleba und sagen auch andere, dann eben auch Russland dabei sein und die soll dann den Frieden letztendlich bringen.
Vielen Dank, Florian Kellermann, live aus Birkenstock.